Heute schauen wir uns ein kleines Buch der Bibel an. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch selber persönlich ein Ziel heute setzt. Eine Sache aus dieser Predigt mitzunehmen, wirklich nur eine Sache wenigstens, wo du am Ende, wenn ich sage Amen, einfach sagst, so das will ich unter der Woche mit meinem Gott zusammen einfach versuchen einzuhalten. Und darin möchte ich einfach wachsen. Dass du nur diese eine Sache nimmst. Jedes Buch hat in der Bibel eine bestimmte Absicht. Es gibt Geschichtsbücher, Bücher, die Gesetze weitergeben oder Poesie mit sich bringen, Bücher, die uns lehren, weise zu handeln oder zu entscheiden. Das Buch, was wir uns heute näher anschauen, ist voll von einer emotionalen Erkenntnis, emotionalen Reaktion über eine furchtbare Not, die in Israel stattgefunden ist. Es ist kein einfaches Buch. Es ist echt nicht ganz einfach. Dieses Buch ist einer Klage gewidmet. Dieses Buch heißt Klagelieder. Es gibt sehr, sehr wenige Predigten darüber, weil man sehr, sehr selten da überhaupt reinschaut. Das ist ein sehr kleines Buch, hat eigentlich nur 5 Kapitel. Und die meisten wissen das, dass es nach dem großen Buch Jeremia einfach folgt. So ist das einfach zu finden. In der jüdischen Kultur ist Klage nicht einfach weinen oder leiden. Es ist ein besonderer Teil von der jüdischen Kultur. Wenn etwas Furchtbares passiert ist, na sagen wir zum Beispiel, eine Person ist gestorben, dann hat man nicht einfach darüber getrauert und geweint, man hat Menschen eingeladen oder engagiert, die weinen konnten. Und die Rolle oder der Sinn von diesen Menschen war, sie halfen den Trauernden, den Verlust über den gestorbenen Menschen sehr klar und deutlich zu erkennen. Diese Menschen konnten mit guten, tiefgreifenden, schönen und verständlichen Worten die Trauer, die Klage so weitergeben, dass die Angehörigen das Richtige auch empfinden. Also diesen starken Verlust dieses Menschen. Und weil es vom Klima sehr heiß dort war in Jerusalem, hat man manche Beerdigungen ziemlich sofort gemacht. Also wirklich am gleichen Tag. Und so hat man sofort diese Menschen eingeladen. Man kannte sie ziemlich gut. Das Gleiche fand auch statt, wenn eine nationale wirklich, also eine Not eines nationalen Maßstabs fand. Also wirklich sehr, sehr großes. Wenn es wirklich das ganze Volk betraf, so kamen sie zusammen und haben nicht einfach geweint, sondern sprachen Worte so kunstvoll, dass man weinen wollte wirklich. Also sie wussten, wie man eine Person emotional trifft. Es waren nicht Schauspieler, sondern sie wussten einfach, wie man die Trauer darstellt. Sie haben das sehr deutlich und sehr emotional dargestellt. Und so gab es auch literarische Gattungen, die so geschrieben wurden, die man gerne in schweren Zeiten gelesen hat, aber die man gerne auch auswendig gelernt hat, um in diesen Zeiten das immer wieder sich zu sagen. Und so ähnlich war auch das Buch der Klagelieder. Das Buch Klagelieder wurde kurz nachdem Jerusalem zerstört wurde, geschrieben. Das ist 586 vor Christus gewesen. Es wurden die letzten Juden, also die letzten Gefangenen abgeführt. Es ist eine sehr besondere Art und es ist auch auf eine besondere weise Art geschrieben, dieses Buch. Wahrscheinlich ist dir das noch nie wirklich aufgefallen, aber schlage mal die Bibel auf. Wenn die Bibel da ist, schlage mal die Klagelieder auf. Das Besondere an diesem Buch ist, was sich von den anderen unterscheidet. Es hat 5 Kapitel, das ist ja noch nichts Besonderes, aber in diesen Kapiteln, Kapitel 1, 2, 4 und 5, gibt es in jedem Kapitel 22 Verse. Überall 22 Verse. Nur im Kapitel 3 gibt es 66 Verse, also quasi die dreifache Dosis von dem, was in jedem Kapitel war. Noch dazu findet man diese Kapitelaufteilung, so wie sie ist, das ist ein bisschen zu diesem Buch, dass du das weißt auch, im Original-Urtext. Ihr wisst, die Bibel wurde viel, viel später, als es geschrieben wurde, in Kapitel und Verse aufgeteilt. Aber dieses Buch war von Anfang so aufgeteilt, wie es ist. Es wurde so gelassen. Und warum ist das so? Jeder Kapitel ist nach dem jüdischen, jetzt wird es ein wenig fachmännisch, aber ist nicht schlimm, wir tauchen nur kurz da rein, nach dem jüdischen Akrostichon geschrieben. Das bedeutet, dass jeder Vers mit dem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Das ist ganz interessant. Er sieht dann so aus. In Deutsch würde es so aussehen. Wenn der Kapitel 1 mit dem Vers 1 beginnt, dann beginnt der Vers mit dem Buchstaben, in Deutsch würde es A sein. Der zweite Vers beginnt mit B, der dritte Vers mit C, der vierte mit D und so weiter. 22 Verse und im hebräischen Alphabet gibt es 22 Buchstaben. Nur Kapitel 3 hat 66 Verse und da haben wir immer so Dreierpack. Drei Verse mit A, drei Verse mit B, drei Verse mit C und so weiter. Im Kapitel 4 das gleiche, nur Kapitel 5 ist eine Ausnahme. Auch 22 Verse, aber nicht nach dem Akrostichon, sondern ziemlich unterschiedlich. Und da gibt es auch nicht wirklich einen Sinn, den man dahinter jetzt sieht irgendwie. Wofür wurde das so geschrieben, so interessant und so kunstvoll? 22 Verse, alles beginnt nach jedem Buchstaben. Was hat das eigentlich für einen Sinn? Erstens sagt uns das sehr, sehr stark über den Autor was. Das heißt, es ist eine Person, die ziemlich weise war und so konnte nicht jeder schreiben. Das ist das eine. Und übrigens in der Kirchengeschichte ist man sich sehr, sehr einig, dass Jeremia dieses Buch geschrieben hat. Also es gibt sehr viele Angefochtene, aber man sagt, er ist das, wobei er sich nicht erwähnt in diesem Brief. Diese Versaufteilung, dass die Kapitel die gleichen Menge haben wie das hebräische Alphabet und mit dem gleichen Buchstaben beginnen, das ist nichts Mystisches. Da müssten wir jetzt nicht irgendeine in den Zahlen, den Versen, eine geistliche Sicht sehen oder irgendeinen mystischen Zahlencode, wie manche da so in der Bibel immer wieder suchen. Nein, das ist es nicht. Es ist viel einfacher. Dieses Schema war bei den Juden sehr bekannt. Das hat man verwendet, um wirklich besser zu lernen, besser sich daran zu erinnern, quasi Gedenkstützen, ganz, ganz einfach. Es gab nicht viele Bücher damals, die waren sehr, sehr wertvoll und man lernte sehr viel auswendig. Und damit es einfach einem einfacher fällt, brauchte man eine bestimmte Ordnung. Aber um so zu schreiben, musste man es, würde man so heute sagen, man musste schon echt drauf haben. Und Jeremia, der konnte das. Noch ein Grund, warum man in diesem Akrostichon geschrieben hat, ist, komplett 22 Buchstaben, man hat alle verwendet. Im Griechisch würde man sagen, das Alpha stand vorne und das Omega war hinten. Wisst ihr noch? In der Bibel wird gesagt, ich bin das Alpha und das Omega. Und Jesus möchte damit sagen, alles, damit ist alles eingeschlossen. Ich bin alles, die ganze Fülle. Und wenn jemand im Jüdischen so geschrieben hat, dann wollte er sagen, dieses Thema packe ich so an, dass ich die ganze Fülle einnehme. Es wird wirklich alles aufgeschrieben. Ich nehme alles an. Und sobald ein Jude das gesehen hat, wusste er, hier wird das Thema richtig tief behandelt. Es wird richtig viel drüber erzählt. So, kurz dazu. Das ist die Besonderheit. Der Autor, so lebendig wie er geschrieben hat, war ein Augenzeuge des Ganzen. Das alles spürt man, wenn man das wirklich liest. Er hatte eine Gabe, geradlinig zu sprechen und ohne irgendwelche Kompromisse. Jeremia war sehr betroffen von dem, was mit Jerusalem überhaupt passiert ist, weil er das Volk und die Stadt liebte. Diese Zerstörung der Stadt kam nicht überraschend. Die Erwähnung, dass Jerusalem zerstört wird, war 800 Jahre, bevor es passiert ist. Also das wusste eigentlich jeder. Und Jeremia predigte 40 Jahre, könnt ihr euch das vorstellen? Er predigte 40 Jahre und hat das den Menschen gesagt. Er hat gesagt, Jerusalem wird zerstört werden. Aber die Menschen konnten sich das irgendwie nicht vorstellen. Er sagte, Jerusalem wird zerstört und er glaubte dran. Er konnte sich das gut vorstellen. Doch wie furchtbar das Ausmaß war der Zerstörung, das brachte sogar den vorbereiteten Jeremia aus der Fassung. Jeremia war tief betroffen und am Boden zerstört, und das lag nicht daran, dass Jerusalem aus der Sicht der Architektur so schön war und jetzt zerstört war und Schutt in Asche lag. Es lag daran, dass er sehr betroffen war, weil es sehr nah an ihm geschah. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wenn wir im Internet oder im Fernsehen irgendwo so einen Tsunami sehen und dann sehen wir so eine Schlammschicht Autos, Häuser und Menschen überschüttet, dann ist das echt eine Not und es ist sehr, sehr schrecklich. Aber es ist sehr weit von uns. Und wenn wir dann hören, dass 150 Kilometer von uns wie letztes Jahr eine Hochwasserüberflutung war und so viele Menschen ums Leben gekommen sind, dann läuft es schon einen kalt über den Rücken, so ein Schauer, weil es nur 150 Kilometer sind von dir und mir. Aber es ist noch etwas ganz anderes, wenn du aus dem Fenster guckst und siehst, wie so eine Schlammschicht dein Auto und die Nachbarn wirklich in das Leben nimmt. Wenn du dir das nur ein wenig vorstellen hast, dann weißt du, und jetzt bist du da angekommen in deiner Vorstellung, wo Jeremia sich befand. Er sah, wie das hinter seinem Fenster passierte, sozusagen. Und er fühlte das an seinem Leben. Und Jeremia liebte diese Stadt. Er liebte dieses Volk, was draußen war. Er wusste, dass das Volk von Gott auserwählt war. Dass nur dieses eine Volk so viele Weisungen bekam und so viele Gesetze und so viele Verheißungen bekam. Und die Stadt war auch die Stadt, wo Gott sich mit seinem Volk traf. Da stand der Tempel, das Allerheiligste, da wo der Mensch sich Gott nähern durfte, da wo er Gottes Beziehung genießen durfte. Da, wo er Gott anbieten durfte und ihm sagen konnte, vergib mir meine Sünden, Herr. Das war die Stadt. Und Jeremia sieht diese Zerstörung, sieht, wie man Menschen gefangen wegführt, wie man Menschen tötet, vieles verbrennt einfach. Und es ist nicht so, dass er nach Ägypten wegläuft, zurückkommt und das sieht und uns das aufschreibt. Nein, er sieht, wie das wirklich passiert, hautnah. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Es ist ein kleines Buch. Wahrscheinlich hast du das vielleicht sogar noch nie gelesen, aber es ist ein sehr hilfreiches Buch, das uns wirklich hilft in unserem Leben. Und ich bete wirklich, dass wir, wenn wir das fertig jetzt heute haben, dass du einfach sagst, das kann mir in meinem Alltag unheimlich helfen. Das erste Thema, was sich so rauskristallisiert ist, was ich für mich so genommen habe, heißt das unvermeidliche Gericht oder Strafe für die Sünde. Jeremia predigt, wie gesagt, 40 Jahre und das Volk hört Jeremia 40 Jahre und sagt jedes Mal, ach, das wird schon nicht passieren, das kann gar nicht sein. Sie dachten, so wie sie leben, sie werden gar nicht zur Verantwortung rangezogen. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Sie haben gesagt, Gott wird das niemals zulassen. Wie kann diese Zerstörung überhaupt stattfinden? Einer der Aussagen von ihnen war, das wird Gott niemals machen, weil der Tempel hier steht. Und Gott möchte sich doch mit den Menschen hier treffen. Das wird Gott nicht machen. Das ist zu viel. Und das ist das Dilemma der Menschen. Wir denken, ach, das wird schon nicht sein. Ich werde schon für meine Taten nicht zur Verantwortung gezogen. Wie kann das denn sein? Gott ist doch nicht so schrecklich. Er wird doch einen Menschen, der an ihn jetzt nicht glaubt, nicht in die Ewigkeit schicken, die in die Ewigkeit in die Hölle schicken. Das wird doch niemals sein. Irgendwas wird sich Gott am Ende ausdenken bestimmt. Und dann werden wir alle im Himmel sein. Doch hier in diesem Buch sehen wir, dass trotz dem, dass sie das gesagt haben, Gott straft sie. Auch wenn sie sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Und Jeremia hat bei diesem Schreiben nicht Schadenfreude. Er sagt nicht, ich habe euch 40 Jahre das gesagt, aber ihr wolltet nicht hören. Ha, da habt ihr es. Nein, er ist nicht so wie Jona. Jona hat ja gepredigt, dann ist er auf den Berg gegangen, hat sich hingesetzt und hat gesagt, so, mal gucken, was passiert. Und als Gott die Stadt begnadigt hat, dann war er noch beleidigt. Also so ist Jeremia nicht. Jeremia macht das nicht und trotzdem zeigt er dem Volk ganz klar, dass das, was angekündigt wurde, dass Gott das auch gemacht hat. Das war sehr wichtig, dass das Volk auch erkennt, dass das nicht Zufall war. Wir lesen Klagelieder, Kapitel 1, 1 bis 2. Jeremia schreibt, ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind untreu und ihre Feinden geworden. Wenn wir uns daran erinnern, zur Zeit Salomo wollte jeder mit der Stadt irgendwie was zu tun haben und wollte auch mit Jerusalem Frieden haben. Sie wollten Beziehungen mit den Knöpfen und die wollten alle Freunde sein. Aber hier merken wir, die Niederlage ist so stark, dass hier keiner mehr Freundschaft mit ihnen schließen möchte. Vers 5. Ihre Widersacher sind oben auf. Ihren Feinden geht's gut, denn der Herr hat über sie Jammer gebracht und ihre große Sünden, um ihre große Sünden willen. Und ihre Kinder sind gefangen von dem Feind dahingezogen. Das ist das Bild, was wir bei Daniel sehen. Daniel und seine Freunde werden gefangen weggenommen, werden weggeführt. Das ist passiert. Vers 10. Der Feind hat seine Hand gelegt an alle ihre Schätze. Ja. Sie mussten zusehen, dass die Heiden an ihr Heiligtum gingen, also in den Tempel oder in das Allerheiligste. Während du geboten hast, sie sollen nicht in deine Gemeinde kommen. Sie haben zu Jeremia gesagt, dass Gott das nicht tun wird, weil der Tempel da steht. Und plötzlich merkt die Stadt und das Volk, ja, es ist trotzdem passiert. Auch wenn wir gedacht haben, das kann nicht sein. Jeremia weint vor den Menschen, die da noch geblieben sind. Also diese Handvoll, die sich irgendwie versteckt hat vor dieser Zerstörung. Er weint vor ihnen. So betroffen ist er. Und er ist einer von ihnen. Also er sagt nicht, das ist wegen euch passiert. Nein. Er schließt sich mit an. Er sagt in Verse 14 bis 16, schwer ist das Joch meiner Sünden. Durch seine Hand sind die zusammengeknüpft. Sie sind mir auf den Hals gekommen, so dass mir alle meine Kraft vergangen ist. Denn der Herr hat mich in die Gewalt deren gegeben, gegen die ich nicht aufkommen kann. Der Herr hat zertreten alle meine Stärke, die ich hatte. Er hat gegen mich ein Fest ausrufen lassen, um meine junge Mannschaft zu verderben. Der Herr hat die Kelter getreten der Jungfrau, der Tochter Juda. Darüber weine ich so und mein Auge fließt von Tränen, denn der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, ist ferne von mir. Meine Kinder sind dahin, denn der Feind hat die Oberhand gewonnen. Sein Herz ist voller Trauer und Kummer, besonders weil er genau versteht, dass die Strafe nicht irgendwie zufällig kam, sondern er weiß, sie kommt wirklich von Gott. Der Herr hat es zugelassen. Er sagt, die Kraft ist vergangen. Also wir konnten nichts anrichten. Wir hatten keine Chance, uns zu verteidigen. Das war, ja, die Niederlage war ganz klar. Also wir hatten keine Chance. Dann sehen wir Kapitel 2, das ist das zweite Wein, Vers 1. Er sagt, ach, wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet. Er hat die Herrlichkeit Israel vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tage seines Zorns. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel. Das ist ein Ausdruck. Damit wird das Allerheiligste, der Tempel, gemeint. Also die Bundeslade, da wo es war. Er sagt, der Ort, wo die Bundeslade war, er war nicht da. Er hat nicht daran gedacht, an diesen Ort, als die Zerstörung stattfand. Vielleicht werden wir irgendwann die Möglichkeit haben, und ich freue mich wirklich irgendwann, wenn wir über den Hesekiel-Brief, über diesen Propheten reden würden. Ein gewaltiger Brief. Und dort sehen wir sehr, sehr stark, dass Gott den Tempel verlässt. Er geht aus dem Tempel raus, aus seiner Herrlichkeit verlässt den Tempel. Das heißt, als das stattgefunden ist, als die Zerstörung stattfand, Gott war gar nicht mehr in dem Tempel. Er hat gar nicht dran gedacht, weil er gar nicht drin war. Deswegen wurde das zerstört, weil er den Tempel nicht erfüllt hat, das Allerheiligste nicht erfüllt hat. Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat die Bürger der Tochter Juda abgebrochen in seinem Grimm. Er hat sie zu Boden gestreckt und entweiht in Königreich und ihre Fürsten. Er hat alle Macht Israels in seinem grimmen Zorn zerbrochen. Er hat seine rechte Hand zurückgezogen, als der Feind kam, und hat in Jakob gewütet wie ein flammendes Feuer, das alles ringsum verzehrt. Jeremia beschreibt das mit Worten, die heute nicht gerade populär sind. Also man möchte so Gott gar nicht erleben heute. Man möchte gar nicht so von Gott und so von seinem Zorn hören. Und einer der Gründe für so einen Zustand des Volkes: sie waren untreu und sie hatten Propheten drumherum, die auch untreu waren. Und diese Propheten haben sie selber auch erwählt noch dazu, die Lügen aufgebunden haben. Davon redet Jeremia in seinem Buch. Er sagt zu diesen Propheten, er sagt, ihr habt etwas geträumt und ihr sagt, dass es wahr ist. Ihr habt das von Gott gar nicht bekommen. Ihr habt irgendwas im Kopf euch ausgedacht und ja, ihr erzählt das dem Volk. Und das ist das Problem des Volkes gewesen. Nicht nur, dass die Propheten es gab, sondern dass die selber diesen Propheten Raum gelassen haben, ihnen zugehört haben und gesagt haben, ja, sprich weiter, das hört sich gut an. Er sagt, deine Propheten haben die erlogene und törichte Vision gepredigt. Also das, was sie sich so ausgedacht haben. Und dir deine Schuld nicht offenbart, um deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern haben die erlogene Predigt und falsche Weissagung gepredigt. Wisst ihr was? Das ist ein sehr wichtiger Vers. Vers 14. Du kannst ihn richtig dick einstreichen bei dir. Kapitel 2, Vers 14. Denn irgendwann, wenn du in deiner Bibel irgendwas lesen wirst und dort steht etwas, was Gott von dir möchte, was Gott dir sagt, und du merkst, das trifft dich sehr, sehr stark. Es trifft dich da, wo du bist. Dann darfst du eins wissen, du hast die Wahl, Gott gehorsam zu sein oder einfach zu tun, was du möchtest. Nur eins darfst du wissen, es wird Folgen haben. Das ist nun mal so. Es hat Folgen. Dieses Volk hat sich entschieden, den Lügen zuzuhören, und es hatte Folgen. In dieser Situation war das Volk, Jeremia predigt, dass die Zerstörung sehr nahe ist. Er sagt, ergibt euch einfach und das ist unsere Lösung. Dann werden wir am Leben bleiben. Und dann stehen diese falschen Propheten und die sagen, wir sind in Sicherheit, es ist alles gut, Frieden, Wohlstand erwartet uns, es wird alles super sein. Genau der Gegenteil. Und das Volk sagt, Jeremia spricht über Zerstörung, Leid und die über Frieden. Das hört sich gut an. Ja, das ist die Wahrheit. Denn die tut gut einfach. Wahrheit tut oft nicht gut, aber das ist halt die Wahrheit. Und dieses Volk glaubt den Lügen und möchte den zuhören. In Vers 14 erklärt er und sagt, dass sie haben dem Volk gesagt, was sie hören wollten und zeigten nicht, wo das Problem überhaupt war. Hätten sie das gemacht, würde das Volk gar nicht in die Gefangenschaft kommen. Er sagt, sondern haben dir erlogene Predigt und falsche Weissagungen gepredigt. Und dann Vers 15, alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütten den Kopf über die Tochter Zion und sagen, ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei die allerschönste, an der sich alle Land erfreut? Und das ist die Realität, die Jeremia sieht und die dem Volk aufzeigt. Er macht das nicht, weil er so in der Wunde stochert und sagt, ja, hier, selber habt ihr gesagt, wir glauben dem nicht. Wir glauben den falschen Propheten, ja, und jetzt schaut euch, wie die Stadt aussieht. Nein, sondern er möchte, dass sie verstehen, dass das, was er früher gesagt hat, dass das wirklich das Wort Gottes war. Er möchte, dass sie das verstehen. Und dann lesen wir in Vers 17, der Herr hat getan, was er vorhatte. Er hat sein Wort erfüllt, das er längst zuvor geboten hat. Er hat ohne Erbarmen zerstört, er hat den Feind über dich frohlocken lassen und hat die Macht deiner Widersacher erhöht. Das passierte, weil sie in der Sünde lebten. Sie wendeten sich nicht zu ihrem Gott. Sie ignorierten Gottes Reden und das, was Jeremia sagte. Sie nahmen falsche Propheten und glaubten denen. Und das führte sie jetzt dazu, wo sie jetzt standen. So steht Jeremia vor diesem kleinen Elend, also kleinen diesem Volk, und ruft ihnen zu, ihre Trauer vor Gott auszuschütten. Sie sind am Ende und Jeremia fordert sie aufzuwachen und wenigstens jetzt in ihrer Zerbrochenheit, wenigstens jetzt zu erkennen, dass Gott da ist, dass sie sich zu Gott wenden müssen, dass sie ihre Herzen vor Gott nicht verhärten dürfen. Denn alles, was passierte, Gott hat euch doch gewarnt. Vers 19, steht des Nachts auf und schreit zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf und um des Lebens deiner jungen Kinder willen, die vor Hunger verschmachten auf allen Straßenecken. Er sagt, schreit Gott zu Hilfe, betet ihn an. Sie erlebten eine Zerstörung und damit erlebten sie eine unglaubliche Hungersnot. Also das gab es davor, so wie Jeremia das beschreibt, noch nie. Das Problem war, die haben die Stadt belagert und die haben komplett alles zugemacht. Man konnte das Wasser und das Essen nicht reinbringen und nicht rausbringen. Was passiert denn mit einer Stadt, die Mauer hat, die geschlossen ist, die belagert wird und nichts reinkommt? Irgendwann sind die Vorräte aus. Und der Hunger ist so groß. Der Durst ist so groß. Und das ist so, wenn man früher das beschreiben wollte, wie groß die Hungersnot ist, dann hat man gesagt, die Mütter haben ihre Kinder gegessen. Das ist sehr, sehr hart. Und in diesem Buch findet das öfter statt, dass das erwähnt wird. Also das heißt, eine Hungersnot, die es davor niemals gab wahrscheinlich. Also ganz, ganz schrecklich. Eine harte Zeit. Steht des Nachts auf und schreit zu Gott jede Nacht. Weil Jeremia fordert sie auf und sagt, sucht Hilfe, denn es gibt die. Und das ist dieses Erste, was wir lesen. Er sagt, es gibt ein unvermeidliches Gericht für die Sünde. Dann das Zweite, was kommt, er sagt, Gott tröstet im Leid. Das ist wie so ein kleines Aufwachen. Er sagt, Gott tröstet aber. Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, das Konsequenzen hat, aber er sagt, es gibt einen Trost. Jeremia erlebt persönlich am eigenen Leib die Not, das Leid, das furchtbare Umstände mit sich bringt. Er sieht das nicht irgendwie im Fernsehen oder so, nein, er sieht das, wie ich schon gesagt habe, hinter seinem Fenster auf der Straße. Und im dritten Kapitel beschreibt er das Aufmaß ganz, ganz stark. Ich habe das schon erwähnt, 66 Verse, das heißt die doppelte oder die dreifache Ladung. Er möchte wirklich alles noch mehr zu sich bringen. Und er nimmt sich Zeit und räumt den Platz. Und er sagt, ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute deines Grimmes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag und Nacht. Er hat mir Fleisch auf Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich ins Finsternis versetzt wie die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam und mich in harte Fesseln gelegt. Sehr kunstvoll, sehr geschickt setzt er hier wirklich Worte an, sehr intensiv, um den Zustand zu beschreiben. Und dabei versteht man sehr, sehr gut, dass diese Aktion wirklich nicht zufällig war, sondern er sagt, das, was passiert, liebe Leute, drumherum, das ist von Gott. Es ist so hart, weil wir einfach ungehorsam waren. Er lässt sie verstehen, dass das von Gott kommt. Das Elend hört nicht auf und es erweckt den Eindruck, dass Gott auch das Gebet irgendwie nicht hört, weil sich Tag für Tag alles wiederholt. Dann lesen wir in Vers 8 bis 11, und wenn ich auch schreie und rufe, so stoppt er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern, also mit Steinen kann man sagen, und meinen Pfad zum ihr Werk gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er schrie und hat gerufen, aber Gott antwortete nicht, sagt er. Ich schreie, ich bete, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es bleibt alles unter der Decke. Und dann sagt er in Vers 12, er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. In seiner Vorstellung findet er immer wieder treffende Vergleiche. Er sagt, Er hat mir seinen Pfeil in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Eine körperliche Not der Umstände, eine Bestürzung, eine ausweglose Lage für einen Menschen, der in so einer Zerstörung lebt. Dann sagt er, meine Seele ist auf den Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Also man merkt wirklich so einen ganz, ganz tiefen Zustand. Er erkennt, dass er keine Hoffnung hat und keinen Sinn im Leben hat. Das ist wirklich eine sehr gefährliche Geschichte hier. Es ist ein sehr gefährlicher Zustand. Man sagt nicht umsonst, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Aber was ist, wenn die Hoffnung gestorben ist? Er sagt, ich habe keine Hoffnung. Er sagt, ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Es ist ein sehr, sehr depressiver Zustand, in dem sich die Gedanken drumherum kreisen um diesen Zustand und in einer Sackgasse sind. Er kommt nicht raus. Er sagt, ich bin immer wieder in diesem und ich komme einfach nicht raus. Und das ist ein sehr gefährlicher Zustand, der keine Sinn und Hoffnung mit sich bringt. Er hat keinen Sinn und irgendwie weiß er auch nicht, wie er weiter handeln soll. Und wenn hier zu Ende wäre dieses Buch, dann wäre das echt katastrophal, finde ich. Denn Jeremia befindet sich wirklich ganz am unteren Punkt, wo er sagt, das war's. Ich weiß gar nicht, wofür ich lebe hier. Es ist doch, guckt ihr aus dem Fenster, da brennt alles. Ist alles vorbei. Und wenn hier zu Ende wäre, dann wäre es für uns, die wir vielleicht auch zwischendurch als Menschen heute, nicht nur wir in Deutschland hier oder du, sondern überhaupt, wenn wir in so einem Leid wären, dann wäre es echt traurig. Dann wäre es echt das Ende. Aber Jeremia zeigt uns, wie in diesem depressiven Zustand er zu einer Hoffnung und zu einem Weg persönlich gefunden hat. Es war sehr schwer. Gott hat Jeremia auch nicht die Sache irgendwie erleichtert. Man merkt, dass er lässt ihn wirklich spüren, diese Not. Er gibt ihm auch nicht irgendwelche Ausweichpunkte und sagt, naja, das Volk leidet, aber du, Jeremia, du kannst richtig im Wohl schwimmen. Nein. Es war alles real, die Schmerzen waren real, die Not war real, die Sorgen waren real und nach so vielen Jahrhunderten und nach einer Übersetzung, die hier ist, merken wir trotzdem, wie real diese Not war und wie schrecklich das war. Und trotz der schweren Lage hat ein gläubiger Mensch, das darf ich laut diesem Buch, laut der Bibel und nachdem ich die Klagelieder so durchgelesen habe, darf ein gläubiger Mensch eine Stütze finden im Leben, auch in dieser schrecklichen Lage. Eine Stütze, die wirklich ja eine Reaktion mit sich bringt. Es gibt einen Drehpunkt und das ist der Vers 21. Dann sagt er, dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich. Eigentlich so ein Vers, wo man denkt, sagt doch nicht viel aus. Frei übersetzt kann man sagen, das sage ich zu meinem Herzen, darum hoffe ich. Ein wichtiger Element in jedem Kampf der Niederlage und in jeder Not unseres Lebens ist, in diesem Fall sieht Jeremia die Realität, er sieht, was ihn alles umgibt und er reagiert emotional. Das merken wir, glaube ich, hier, oder? Und ich glaube, das ist auch normal, so zu reagieren, wenn man das alles aus dem Fenster sieht. Würde der Mensch dieses furchtbare Szenario sehen und gar nicht drauf reagieren, da wäre etwas nicht in Ordnung. Also das war irgendwie falsch, glaube ich. Da stimmt etwas mit dem Menschen nicht. Emotionen sind dafür da, um wirklich auf bestimmte Umstände zu reagieren. Mal mehr oder mal weniger, aber dafür sind die da. Aber die gläubigen Menschen haben die Möglichkeit, auf die Umstände real zu sehen, aber durch eine andere Perspektive noch zu schauen, so wie ein ungläubiger Mensch es niemals schaffen kann. Und deswegen spricht er zu seinem Herzen, anders gesagt zu seinen Emotionen, die in ihm stattfinden. Und die Emotionen stehen unter dem Druck, das, was sie ja sehen. Und um das zu kontrollieren, brauchen wir andere Informationen. Denn wir sehen das, aber wir brauchen etwas, um unser Herz zu beruhigen. Und man muss hier seinen Blick auf Gott wenden. Das sieht Jeremia. Die Stadt brennt, Gefangene werden rausgenommen, der Tempel ist zerstört. Und das sind ja Fakten, das ist ja nichts Ausgedachtes. Es ist alles so geblieben. Es ist immer noch nichts, es hat sich nichts verändert. Aber trotz der unverändert Lage sieht Jeremia noch was. Er sagt, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf, sondern sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß, Herr. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Drum will ich auf ihn hören. Dass der kleine Tor, es lebt noch ein ganz kleiner Teil, sagt er. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes. Wir sind nicht alle weg. Wir sind nicht alle Gefangenschaft. Wir leben noch. Uns gibt es noch. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir unter allen Umständen nicht vergessen dürfen. Jedes Mal, wenn jemand oder wenn du persönlich niedergeschlagen bist, wenn du Trauer empfindest, ein gläubiger Mensch weiß immer und kann immer sich auf Dinge fokussieren, die in sich die Barmherzigkeit und Gnade Gottes in sich haben und mit sich bringen. Die Barmherzigkeit und Gnade Gottes finden wir überall. Wir finden sie nur nicht in der Hölle, das sagt das Wort Gottes. Aber wir finden sie überall. Die Gnade Gottes umgibt uns. Die Barmherzigkeit Gottes, sogar in diesem, was Jeremia da sieht, und das ist ja real. Er sagt, ich sehe den Krieg, ich sehe alles, aber ich sehe darin auch die Barmherzigkeit und die Gnade, dass wir noch leben überhaupt. Dass es uns noch gibt überhaupt. Er sucht sie. In jeder Lage, in der sich der Mensch befindet, hat er die Wahl, entweder darauf zu schauen, was schwer ist, was ihn runterdrückt, was ihm fehlt, oder das zu suchen, was er von Gott hat. Und er hat was von Gott. Das ist ja oft das Dilemma des Menschen. Er sucht ja immer das, was er nicht hat und trauert drüber. Adam und Eva, sie hatten alles. Da kommt der Teufel und sagt, aber ihr könnt sein wie Götter, das habt ihr noch nicht. Und der Mensch wendet sich um und plötzlich wird er Gott ungehorsam. Und so ist ja oft der Mensch. Der hat alles, er hat sehr, sehr viel, aber ist so unglücklich, weil so die eine Sache ihm fehlt. Vielleicht sollst du in deinem Leben etwas suchen, was du hast und das wirklich wahrnehmen. Ein großer Anteil der Menschen auf dieser Erde träumt davon, das zu haben, was du hast. Ein großer Teil der Menschen, er träumt davon. Das musst du einfach heute verstehen. Aber du schaust oft auf Dinge, ja, die dir fehlen und hast keine Freude. Und hier geht es nicht um Ziele. Hier geht es nicht darum, ein Lebensziel zu verfolgen und zu sagen, ich würde gern was mal machen oder ich würde gern was anstreben. Hier geht es um eine innere Haltung, einen inneren Zustand, der dich entweder runterdrückt oder dir Flügel verleitet. Er sagt in Vers 22, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Und dann sagt er, der Herr ist mein Teil. Jeden Morgen neu und seine Treue ist so groß, sagt er. Und dann sagt er, der Herr ist ein Teil. Ein Teil bedeutet in diesem Fall, es ist etwas, auf was ich hoffe, es ist etwas, was ich in meinem Leben verbinde, es ist etwas, was mich begleiten wird mein Leben lang. Das ist damit gemeint. Und er sagt, in der Zukunft und auch jetzt ist er ein Teil. Also es ist nicht einfach im Deutschen ein Teil von mir, so einfach so, sondern es ist wirklich etwas, was in meinem Leben ich gar nicht rausnehmen kann. Und das nimmt er hier wahr, obwohl er Verse davor schreibt, ich bin am Ende zerstört. Aber Jeremia brauchte diese Zeit, um zu erkennen und dazu zu kommen, ja, Gott ist immer noch ein Teil von mir und er geht mit mir. Für manche ist dieser Teil vielleicht die Karriere. Sie sagen, es ist ein Teil meines Lebens. Für manche ist das vielleicht etwas, sie wollen etwas erreichen und sagen, so ein Studium. Für manche ist das die Familie, es ist ein Teil. Für manche ist das die Kinder, wo die sagen, das sehe ich so in der Zukunft. Ich möchte sehen, wie sie wachsen und sie erziehen. Für manche ist das die Gemeinde ein Teil. Sie sagen, ich möchte gerne, dass es ein Teil meines Lebens ist. Bei Jeremia war das das Volk Gottes. Er wusste, gibt es das Volk nicht, dann gibt es überhaupt kein Leben. Kein Tempel, keine Anbetung, dann haben wir nichts. Aber er musste dazu kommen, dass sein Teil, was ihm bleibt und was niemand wegnehmen kann, das ist Gott persönlich, das ist sein Erbe, das ist sein Teil. Es ist nichts Schlechtes dabei, ein Ziel der Familie zu verfolgen, der Gemeinde, der Arbeit, irgendwelche Perspektiven zu haben und sagen, ich möchte mich daran erfreuen, ich möchte das im Leben als wichtig sehen. Aber wisst ihr, durch die Brille der Freude müssen wir das, durch die Brille der Freude zum Herrn müssen wir das sehen. Denn wenn wir die Brille abnehmen, durch die wir schauen können, die Gott uns gibt, wenn wir diese Brille nicht haben und irgendwann die Not kommt, dann stehen wir so, wie Jeremia stand und sagte, ich sehe keine Hoffnung und ich sehe keinen Sinn. Und dann findet er diese Brille wieder, so bildlich gesagt, zieht sie an und sagt, jetzt sehe ich, dass Gott eigentlich überall immer noch ist. Er ist immer noch da. Und Jeremia zeigt das deutlich auf. Sogar für einen Propheten, der Gott so nah stand, sogar er musste bewusst sich vornehmen, in der Not seinem Herzen zu sagen, weißt du was, Gott ist da. Gott ist ein Teil von mir. Erkenne doch, auch wenn es so schwer ist, er ist immer noch da. Und erst dann erkennt er und kann sagen, Gott ist ein Teil von mir. Er brauchte diese Zeit. Er brauchte zu verstehen, dass Gott immer noch der Beistand und die Hilfe ist. Vor allem wird diese Haltung nicht entstehen. Jeremia musste das seinem Herzen sagen. Und dann sagt er in Vers 25, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Merken wir, was für Umstände zwischen den Versen 25 und 26 stattfanden und dem Vers 20, wo er sagt, ich habe keinen Sinn, ich habe kein Leben, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und plötzlich das hier. Das ist ein Riesenunterschied, was hier passiert. Aber es ist der gleiche Mensch und es sind die gleichen noch Zustände da draußen. Es hat sich nichts verändert. Und es ist nicht, dass hier Jeremia in irgendeiner Ekstase ist oder irgendwie in Zustand, mir ist sowieso alles egal. Nein, er nimmt bewusst das wahr, was er sieht. Und das ist die Besonderheit, dass die Kinder Gottes wirklich haben. Sie können in jedem dusteren, grausamen, menschlich ausweglosen Weg und Lage Trost empfangen, auch in sehr, sehr leidigen Zeiten. Und nachdem er Frieden im Herzen hat, hört er nicht auf, Gott anzubeten und um Hilfe und um Rettung für sein Volk auch zu bitten. Jetzt könnte er doch sagen, so, ich bin jetzt in Ordnung, jetzt ist alles in mir gut, ich habe alles erkannt. So, ich gehe jetzt weg, weil die Leute, die nerven mich. Die wollten mich davor nicht hören, was will ich jetzt noch mit denen? Nein, er fleht und betet für sie weiter. Das ist so außergewöhnlich. Ihm sind diese Menschen, die ihn verworfen haben, die Gott nicht hören wollten, immer noch wichtig. Das ist die Mission, die hier stattfindet. Er geht wieder zu dem Volk, die ihn nicht angenommen haben und gibt sie nicht auf. Und dann lesen wir in Vers 40 bis 42, er sagt, und lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und zum Herrn umkehren. Lasst uns unser Herz mit den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Und trotz der Lage weiß und sagt er, dass Gott unser Flehen und unsere Gebete hört. Dass Gott sie noch bewahren wird und ihnen helfen wird. Also er zeigt ihn immer noch auf. Lasst uns auf Gott schauen jetzt. Verse 55, 56. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Jeremia erinnert sich, als er gepredigt hat, als alles noch in Ordnung war, wurde er zur Strafe in so eine Zisterne geworfen. Eine Zisterne, die wirklich einen sehr engen Eingang hatte, wurde nachher ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal so dicker irgendwie oder breiter. Und da regnete es ab und zu rein, da war Schlamm und Menschen kamen da einfach um. Man hat sie als Strafe dahin geworfen und sie versanken einfach im Schlamm. Und Jeremia erinnert sich an diese Situation, die wird im Jeremia-Buch beschrieben und sagt, ich war in dieser Grube und ich habe gebetet. Und er hat gehört. Denn Jeremia kam da raus, er kam da nicht um. Jeremia weiß das aus eigener Erfahrung, aus seinem Dienst. Und das sind diese zwei Themen, die wir haben. Gottes Trost im Leid, dass Gott immer noch da ist, dass Gott immer noch trösten wird. Und ganz kurz am Ende noch Gottes Herrschaft. Und das ist das dritte Thema. Es gibt noch mehr Themen, aber das sind so ganz, ganz grobe, kann man sagen. Ich denke, dass man in der Bibel, wahrscheinlich in jedem Buch, was du liest, erkennen kann, dass Gott wirklich herrscht, dass er der Herrscher ist. Er ist der Herr über allen. Und in solchen Büchern wie Klagelieder sieht man das besonders, wirklich sehr, sehr stark. Im Leid zeichnet sich das oft aus. Wenn wir darüber reden, dass Gott der Herrscher ist, dann müssen wir auch erkennen, und das ist wichtig jetzt, dass er nicht unter unserer Kontrolle steht. Wir kontrollieren Gott nicht. Nicht unter unserer Kontrolle, nicht unter unserem Wollen, nicht unter unseren Ideen. Vielleicht denkt man, Gott muss immer das tun, damit es mir gut geht. Aber weißt du was, Gott tut es auch, nur hat er ganz andere Wege und ganz andere Ziele. Und was er als gut sieht, siehst du ab und zu nicht so. Aber er hat auch dieses Ziel, er möchte dir Gutes tun. Und damit ist auch Jeremia in Berührung gekommen. Das Leiden seines Volkes ist der Beweis dafür, dass Gott das immer noch kontrolliert. Hört sich widersprüchlich an, oder? Das Volk leidet, aber Gott kontrolliert die Situation, weil Gott zu seinem Ziel kommen möchte. Auch in diesen Nöten und in diesen Schwierigkeiten. Und wir lesen in Kapitel 3 nochmal, Verse 37, 38. Wer darf denn sagen, dass so etwas ohne den Befehl des Herrn geschieht? Kommt nicht das Böse und das Gute aus dem Mund des Allerhöchsten? Also er sagt, na klar ist das von Gott. Glaubt ihr, es ist einfach aus seiner Hand gefallen, die Situation, und Gott sagt, ups, ah, das konnte ich jetzt auch nicht wissen. Nein, er kontrolliert das immer noch. Die ganze Welt steht unter Kontrolle Gottes und Gott lässt Dinge nun mal zu. Das müssen wir auch wahrnehmen. Er nimmt sie wahr und er lässt sie zu. Er sagt, wer darf denn sagen, dass so etwas ohne den Befehl des Herrn geschieht? Und dann sagt er in Vers 39, wie murren denn die Leute im Leben so? Ein jeder murre über sein Leben. Es gibt etwas, wo der Mensch sagen einfach muss, er hat eine Verantwortung drüber. Verantwortung über seine Sünden. Gott herrscht über die Welt, führt Regie, und wenn wir auch nicht alles verstehen können, haben wir zwei Dinge, die wir auch trotzdem machen müssen. Also wenn etwas draußen passiert und du hast keine Ahnung, warum das so ist, halte dich an zwei Dinge. Erstens, vertraue trotzdem, auch wenn du nicht verstehst. Denn du darfst wissen, Gott macht das und er macht das nicht umsonst und er kommt zu seinem Ziel. Und das Zweite ist, und das sagt er hier, er sagt, jeder murre über seine Sünde. Und damit möchte er sagen, egal was draußen passiert, du hast eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist, dein Leben vor Gott in Ordnung zu halten. Das heißt, wenn du etwas getan hast und du merkst, es ist gegen Gott, dann hör auf zu murren oder über deine Sünden, sondern murre nicht, sondern komm zum Herrn mit deinen Sünden. Du hast eine Verantwortung und das ist, Gottes Gegenwart zu suchen und ja, diese Beziehung im Reinen zu halten. Nicht einfach zu murren, sondern wenn alles draußen irgendwie schief läuft, nach deiner Meinung, du hast die Verantwortung, in der Beziehung mit Gott zu leben. Er versteht, dass Gott vieles zulässt, aber auch, dass Gott über schwere Zeiten ein Limit auch setzt. Er sagt, irgendwann ist das vorbei. Egal wie schwer das ist, es ist irgendwann zu Ende. Es kommt die Zeit, wo Gott sein Volk wiederherstellen wird. Und das lesen wir in Kapitel 5 schon am Ende. Verse 19, da sagt er, aber du Herr, der du ewig bleibst und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht, warum willst du uns so ganz vergessen und so lebenslang so ganz verlassen? Bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Jeremia weiß, dass hier im Herzen der Menschen eine göttliche Handlung notwendig ist. Er weiß, sie werden nicht von alleine zu Gott zurückkommen. Das ist so klar. Sie wollten ihm damals nicht zuhören, warum jetzt? Und er sagt, lieber Herr, bringe uns nach Hause. Tu etwas im Herzen der Menschen, dass sie umkehren und zurück nach Hause zu dir kommen möchten. Und er sagt, es kommt die Zeit, wo die Schuld ja zu Ende ist. Es wird nach der Zeit anders sein. Aber er sagt auch, Vers weiter, er sagt, aber die Schuld, du Tochter Edom, nicht Zion, Edom, wird er heimsuchen um deine Sünden willen. Das heißt, die Zeit der schweren Zeit von Jerusalem wird zu Ende gehen. Aber es gab da Menschen, die drumherum gelebt haben, die bei diesen Überfällen, Zerstörung, Wegführung dabei waren und geholfen haben gegen Jerusalem. Und er sagt, ihr, wo ihr denkt, jetzt habt ihr uns, Gott wird irgendwann euch bestrafen dafür, was ihr getan habt. Das sind die drei Themen des Buches und ich hoffe wirklich sehr, dass du etwas für dich persönlich heute mitnehmen kannst. Einfach persönlich für dich eine Sache, wo du sagst, ich glaube, das ist etwas, woran ich arbeiten kann. Es ist wichtig, dass wir jedes Wort Gottes nicht einfach als eine Information, oh, schöne Geschichte, einfach empfangen, sondern dass wir das so wahrnehmen und verstehen, das ist ein persönliches Wort Gottes an dich heute. Er spricht zu dir, um dich zu bereichern und dich zu segnen. Und ich habe für mich persönlich drei Dinge, die ich einfach aus diesem Text einfach wahrgenommen habe. Das erste ist, Gott herrscht über allen und er herrscht in meinem Leben. Das ist ein Trost, glaube ich, wenn ich in schwere Zeiten kommen sollte, wenn es mir richtig schwer gehen würde, dann weiß ich, Gott, das ist nicht ein Chaos, was in meinem Leben stattfindet einfach, sondern es ist etwas passiert und Gott hat es zugelassen. Aber Gott kontrolliert das noch. Das zweite ist, Gott lässt schwere Zeiten zu und das hat einen Sinn und Ziel dabei. Das heißt, ich muss einfach in die Nähe Gottes kommen, um das wirklich zu verstehen auch. Und oft sind für mich diese Dinge vielleicht unverständlich, aber es passiert ab und zu, um mich zu erziehen, weil Gott zu einem Ziel auch mit mir kommen möchte. Und ab und zu muss ich ihm einfach vertrauen. Und das dritte ist, Gott bleibt für seine Kinder der Tröster und der Helfer, egal in welcher Not. Das darf ich wissen. Das darf ich laut diesem Buch wirklich wissen. Er bleibt es auch in so einer starken Not.